Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hey, es ist wieder Sonntag.
Hallo, wir sind's. Olli und der Jan.
Hallo.
Bei Sanft und sorgfältig am Sonntagnachmittag.
Wir grüßen Sie.
Und heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe bei Radio 1. Wir sind oft unter der Gürtellinie gewesen. Wir waren oft eine Sendung für Menschen im fortgeschrittenen Alter, noch mit fortgeschrittener Degeneration der Hirnzellen.
Aber
heute fangen wir nochmal ganz von vorne an. Heute sind wir eine Sendung für junge Erwachsene, für Jugendliche, für junge Leute. Und ich freue mich sehr, dass wir wissen nicht genau, ob sie aus rechtlichen Gründen mit uns sprechen darf, aber wir haben heute eine Schülerpraktikantin bei uns. Luca ist da,
ist 14 Jahre alt, sitzt mir gegenüber. Und du darfst eigentlich sagen, aber du kannst einmal kurz Hallo rufen.
Hallo.
Siehst du, das ist Luca. Hey. Luca ist 14. Du machst gerade ein Schülerpraktikum bei Radio 1 oder beim anderen Sender?
Bei Antenne Brandenburg eigentlich.
Bei Antenne Brandenburg.
Cool, super.
Aber
das ist sehr gut.
Aber wir gehören ja hier. Du siehst, das ist alles eine große Klitsche hier. Da arbeitet man Hand in Hand. Alle arbeiten zusammen. Ich bin zum Beispiel sehr eng mit vielen Radiomoderatoren auch privat befreundet. Carlo von Tiedemann ist einer meiner engen Freunde. Kennst du den noch, Luca?
Nein,
den kennt sie nicht mehr. Aber das ist zum Beispiel jemand, der immer ein Mentor war, der ist in Lebensphilosophie, ich bis aufs Äußerste verfolge und versuche nachzueifern. Und viele andere Sachen mache ich auch. Hier heute der große Radiotest, nämlich, es heißt immer so schön Radio 1 für Erwachsene, nur für Erwachsene. Aber wenn wir nur für Erwachsene senden, dann werden uns irgendwann die Hörer wegsterben. Deswegen ist es auch Zeit, sich langsam mal den jungen Leuten ein bisschen zu öffnen. Und da hängt jetzt die verteufelte Katze im Feuer. Das ist ein neuer Slogan, den ich gerade mir ausgedacht habe. Also der verteufelte Haken ist da im Feuer hängen geblieben. Und zwar, ich bin Luca, das kann ich dir auch erzählen, du musst dir nicht immer was sagen. Aus rechtlichen Gründen wissen wir nicht, ob du reden darfst, aber ich erzähle es dir trotzdem einmal. Ich bin jetzt 40 Jahre alt geworden und ich bin jetzt tatsächlich in einer Position, in der ich mich selber manchmal verabscheue, dass ich denke, die Jugend, die wird immer dümmer. Ne? Und genauso haben ja auch die Leute im älteren Alter, also als ich jung war, sowas Ähnliches gesagt und man kriegt einen verachtenden Blick und es ist irgendwie, hinterfrage ich das gerade selber, ob es wirklich an meiner eigenen, meinem Alterszustand liegt oder ob es daran liegt, dass wirklich eine Verwahrlosung unserer Gesellschaft stattfindet oder einfach nur eine Transponierung oder irgend sowas. Ja. Und das gar nicht so ist, das weiß ich nämlich nicht genau. Und auch du, Jan, der ja 6 oder 7 Jahre jünger ist als ich, kann mir vielleicht heute helfen. Ich habe ja so eine Sachen, dass ich finde, dass viele Sachen oberflächlicher werden. Ne? Aber das ist, glaube ich, vielleicht ein normaler Prozess. Es geht ja auch um so popkulturelle Sachen. Wenn man jung ist zum Beispiel, Jan, dann gibt man sich ja große Mühe, die Musik, die man hört, die Filme, die man guckt, die Helden, die man toll findet, als Leben Philosophie einzubinden. So wie es bei mir jahrelang Carlo von Tiedemann war, ist es bei vielen Leuten jetzt so mit Miley Cyrus oder so. Findest du Miley Cyrus gut? Luca?
Also, ich finde, sie macht gute Musik, aber ihre Videos sind ein bisschen fragwürdig.
Ihre Videos?
Ja, siehst du, guck mal, da wird schon differenziert bei Miley Cyrus. Das ist außerhalb meiner Differenzierungsfähigkeit.
Ich fand das Video super, ne? Also, das Video mit der Kugel.
Wir sind so dirty old man, wir finden alles super, was Miley Cyrus macht.
Das stimmt nicht. Das war für mich einfach nur, es war einfach ein Video, was eine Aufmerksamkeit erregt hat.
Hast du die Zunge gesehen, was die für eine lange Zunge hängt?
Hatte sie, weil da habe ich keine gesicherte Information. Aber guck mal, was mich zum Beispiel, was mich wirklich stört, ist, in meiner Zeit damals, ne, oh Gott, wenn schon Sätze so anfangen, ne, dann ist das meistens zum Scheitern verurteilt.
Bei dir die 80er damals, ne?
Ja, ich bin in den 80er Jahren sozialisiert worden. Da gab es ja zum Glück noch gar nicht immer jede Information, die man haben wollte, mit ein paar, zwei, drei Klicks zum Beispiel. Und da wurde auch...
Eine Nacht warten musste man, bis man die neueste Nachrichtenlage überhaupt bekam. Ne,
ja, oder du hast generell auch keine, wenn du zum Beispiel einen Künstler toll fandest oder eine Band, dann wusstest du nichts, außer du konntest die Songs und du konntest die 2, 3 Bilder von den Leuten, von den Hauptprotagonisten der Musik über das Plattencover.
Und dann konntest du vielleicht noch einen Fanclub oder sowas. Vielleicht warst du noch Mitglied in einem Fanclub und konntest dann irgendwelche exklusive Informationen von irgendwelchen Supernerds beziehen.
Ja, musstest aber Briefe schreiben, hast wochenlang gewartet, bis sich da überhaupt irgendein Typ, der wahrscheinlich im Keller 3 Poster von der Band aufgehangen hat und dann gesagt hat, ich bin jetzt der Chef vom Fanclub, der dir dann zurückgeschrieben hat, ja, die Band ist immer noch aktiv. Oder irgendwie sowas. Und dann hast du eigentlich nichts Neues. Und du musstest dir sehr viele Sachen im Kopf zurechtspinnen. Heutzutage weißt du alles sofort, kannst bei Wikipedia nachgucken, weißt genau, wer wann wo einen Skandal hatte. Und es wird auch alles heute bemessen. Und zwar, damals war es einfach toll, wenn man eine Band gehört hat, die nicht jeder kannte. Heute ist es total wichtig, dass du vor allem auch im Hip-Hop-Bereich wahnsinnig viele Klickzahlen auf deinem Video hast. So, ne?
Ja, und dann
schreiben die Leute, danke für 1 Million Klicks.
Aber Klickzahlen, das ist doch die Quote für absolute Vollidioten. Das ist ja erstmal
überhaupt nicht aussagekräftig. Ja, meine ich ja. Aber diese Vollidiotenquote ist total relevant bei der Jugend. Das ist ja das Traurige. Meiner Meinung nach.
Und deine Meinung, man muss seine Meinung ja nicht von Fakten eintrüben lassen.
Würde ich nie machen. Deswegen ja.
Ehrlich gesagt, es ist auch nicht leichter geworden für Leute auf der anderen Seite, eben für Stars und Künstler. Wie war das noch früher? Da hat man waschkörbeweise Fanpost bekommen und es gab Leute wie Peter Maffay und Hartmut Engler von Pur. Die haben nur deswegen jahrzehntelang überlebt, weil sie sich jeden Fanbrief zu Herzen genommen haben. Die haben auf jede Post geantwortet, auch wenn es noch so eine kleine Autogrammanfrage war. Heute wirst du so schnell zugeschissen mit irgendwelchen, selbst wenn du gar nichts bist, ein Niemand bist mit irgendwelchen Fanbriefen über Facebook oder sowas, da kommt man mit dem Beantworten gar nicht nach und die meisten Leute machen es nicht mehr, was auch dazu führt, dass es eine Entfremdung gibt zwischen Stars und den Fans.
Das stimmt nicht.
Das stimmt. Nicht nur, weil du jetzt bis vor kurzem alles beantwortet hast. Du bist ja immer. Das ist noch diese Haltung, kommt bei dir aus den 80er Jahren, weil du denkst, du musst auf jede Facebook-Anfrage antworten. Ich antworte kategorisch nur auf Facebook-Anfragen, wo Menschen mir ihre nackten Geschlechtsteile mitschicken. Entschuldigung, Luca, jetzt hör mal bitte einmal weg, aber es ist nun mal so.
Ich halte
das
die Ohren
ist die Wirklichkeit.
Zu.
Ja, halt dir mal die Ohren zu. Aber nicht mit deinen Händen, du weißt, bitte nicht Luca anfassen, du weißt, was der Richter gesagt hat.
Auf alle Fälle ist es tatsächlich so, dass man heutzutage versuche eine Fanbindung herzustellen, indem ich kategorisch keine Anfrage beantworte. Dass man alle gleich schlecht behandeln. Alle gleich frustriert, genau. Und dann aber dadurch irgendwie auch wissen dann auch alle, nee, der kann nicht, der will nicht, der ist ein scheues Reh. Und das macht dann auch wieder menschlich, weil wenn du nämlich zu volksnah bist und alle Fanpost, dann denken die irgendwann, das ist ja genauso ein Spinner wie ich, also der beantwortet auch alle E-Mails. Und das ist ja auch, du musst ja auch ein geheimnisvoller Halbgott auf einem Berg sein, der umweht ist von einem mystischen Nebel, der nicht greifbar ist.
Ich muss
ein
Geheimnis verraten. Luca hat eben gerade, als du quasi noch nicht im Studio warst, die Amanda gefragt, die auch hier mit an den Rekordreglern sitzt, ob das möglich wäre, ein Autogramm von dir zu bekommen. Und ich weiß, Luca ist zu scheu, sie sieht auch schon so scheu aus. Sie ist zu scheu, dass sie dich das jetzt direkt fragen würde. Aber ich fände es eine schöne Geste, wenn du dich herablassen würdest, unserer Schülerpraktikantin ein Autogramm zu geben.
Nee.
Möchtest du das haben? Wirklich, hast du das wirklich gefragt, ein Autogramm?
Ja, und vielleicht ein.
Siehst du, und ein Foto auch
und
noch,
Foto auch noch.
Habe ich nämlich genau gehört.
Ja, können wir doch gerne machen. Siehst du, ich bin Mensch geblieben.
Und Luca, du darfst jetzt einen Song wünschen, Luca, du hörst mich, ne? Ja, du darfst dir einen Song wünschen von jemandem,
Von Susan Vega, und zwar, mein Name ist Luca, hier ist er. So, und wir melden uns gleich wieder, ich mache so lange ein Foto mit Luca.
Das war Susan Vega mit Luca, Olli, das ist eine gute Idee, den Song zu spielen, weil das ist Musik, die holt junge Leute ran. Vielleicht kommt noch Shinnet O'Connor und Nothing Compares to You.
Aber in der Prince-Version.
Ja, kennst du Shinnet O'Connor, Luca? Weißt du, wer Shinnet O'Connor ist?
Kennst du nicht?
Eine dicke Lesbe aus Irland.
Naja, die war...
Ist so.
Naja.
Ist doch so.
Naja.
Ist doch so.
Nee, Shinnet O'Connor hat eigentlich nur diesen einen Hit gehabt, glaube ich, ne?
Na, it's been 7 hours.
Oh, doch, das ist
ja, das kennst du, ne? Luca kennt das Lied, sagt sie gerade. Siehst du... Jan, aber jetzt würden wir mit dem. Luca, jetzt wollen wir mal kurz eine Abfrage mit dir machen. Pass auf, ich nenne ein paar Bands und du sagst mir, ob du sie kennst oder nicht. Ja?
Okay.
Kennst du die Ramones?
Weiß ich nicht.
Also der Name schon mal gehört, die Ramones. Joey Ramone, Johnny Ramone.
Ich glaube, davon hat mir mal mein Vater irgendwann erzählt.
Ramones.
Mein Vater ist übrigens 35 wahrscheinlich, ne?
Nein, mein Vater wird 50.
Ja,
okay.
The Clash. Hast du schon mal... Ja?
Ich kenne keinen Song von denen.
Should I stay or should I go?
Ja,
du darfst aber nicht so tun, Luca.
Okay. Kennst du Sting?
Ich kenne die einfach vom Hören oder so, aber mir fällt jetzt kein Song auf die Schnelle immer so ein.
Wer ist für dich der große Künstler unserer Gegenwart momentan? Oder wem findest du besonders toll? Wer gibt dir eine besondere Kraft, Energie? Wem würdest du sagen, also wen findest du toll gerade? Kann man einfach mal doof fragen. Ich fand auch immer Leute toll. Ich finde auch immer noch heute Leute toll.
Also, ich finde Rihanna cool.
Rihanna?
Rihanna ist auch wirklich cool.
Ich mag, seitdem ich 3 bin, Shakira.
Shakira!
Shakira ist so super gut, super
Shakira,
gut.
Shakira, ja.
Ja, das ist nämlich, weißt du, da ist wieder ein Vorurteil, dass junge Leute einfach auf oberflächliche Popmusik stehen. Und das sind doch diepe Künstler, die auch mehr zu sagen haben als Bulalule, Bule, Bulalule, Bule oder Under My Umbrella, Air.
Hier steht die ganze Zeit, wenn du redest, Jan Pegel wird hier eingeblendet. Ist das irgendwie schlimm?
Ja, ich bin ein bisschen betrunken, Entschuldigung. So schlecht war der nicht.
Naja, geht so. Na, da atme ich jetzt erstmal tief durch.
Jetzt habe ich mich ein bisschen runtergepegelt. Jetzt ist, glaube ich, besser. Olli, wir müssen heute wieder viele, viele Themen besprechen.
Ja, weiß ich, vor allem die Verwahrlosung der Jugend, ne?
Das war, ja, also Jugend, junge Leute, ich hab das Gefühl, dass auch Leute, die so zum Beispiel Abi gerade gemacht haben, so 20-Jährige, sind wirklich Lichtjahre von mir entfernt. Gar nicht, weil ich jetzt denke, ich fühle mich intellektuell überlegen, sondern die finden einfach so andere Sachen toll. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma einen Mitarbeiter, ja, der heißt Stefan, der ist 19 Jahre alt, das ist unser Teenie-Autor, der ist wirklich 19 Jahre alt, mhm, und der ist 1994 geboren, also wird 20 in diesem Jahr.
Ja.
Alleine, dass er andauernd in der Konferenz sagt, während wir da zusammensitzen, wir alten Säcke, die 1981 bis 85 geboren sind, dass er 1994 geboren ist, hat so eine demoralisierende Wirkung auf mich. Ich habe schon gar keinen Bock mehr, den Mund aufzumachen, wenn der in meiner Gegenwart ist, weil ich einfach weiß, der hat einfach 10 Jahre länger zu leben, wenn er sich nicht vorher mit Drogen und Rumhurerei kaputt macht.
Und das ist aber das Ding, weil in der Jugend heutzutage nicht mehr der Fall. Und zwar, die werden heute anders erzogen. Das ist nämlich auch so eine Sache, die mir auch gefallen ist. Früher in unserer Zeit, da haben viele mit Drogen experimentiert, also in unserer Jugend. Genau. Das machen die heute nicht mehr. Heute sind viele sehr körperorientiert, machen so Bodybuilding, Sport. Es gibt wieder viel mehr Sportstudenten, Yoga, und die so Wert auf ihren Körper legen und die so das auch verachten finden, aber dadurch nicht unbedingt an Tiefe gewinnen, oder?
Ja. Das sehe ich auch so, Olli. Und vor allen Dingen finde ich das. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Mach's nicht.
Nee, ich weiß, woran es liegt. Es liegt daran, dass wir eine Generation heranziehen von Menschen, die niemals vom Staat gezwungen wurden, sowas wie Zivildienst oder Bundeswehr zu machen. Ich glaube, das hat es sehr geprägt, meine 13 Monate im Behindertenfahrdienst des Deutschen Roten Kreuzes in Bremen-Nord. Das hat mich. Ehrlich gesagt, das hat mich wirklich fürs Leben. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, wie ich mal Heiligabend den Dienst übernommen habe mit meinem Kollegen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen nenne jetzt mal Ahmed.
Ja.
Ahmed M. Es war immer so, auf unserem Fahrdienst vom Roten Kreuz war immer ein Zivildienstleistender und einer, der gerade frisch aus dem Knast kam und eine Resozialisierungsmaßnahme war. Ich war der aus dem Knast kam, und Ahmed war halt derjenige, der normal Zivildienst gemacht hat. Und nee, andersrum war es. Das ist mein Scherz. Gut, dass du mich angelacht hast. Vielen Dank. Naja, und wir sind auf jeden Fall an Heiligabend, weil er war Moslem und ich war arbeitslustig, und wir sind an Heiligabend dafür eingeteilt gewesen, die älteren Leute aus dem Altenheim abzuholen und zu ihren Familien nach Hause zu fahren.
Ja.
Und es war am frühen Morgen Heiligabend, so um 9 Uhr oder sowas, und wir haben eine Oma abgeholt in Schwanewede mit unserem Behindertenfahrdienst Rolli, also eine nette Oma einfach aus dem Altenheim abgeholt, und mussten sie zu ihrer Familie fahren nach Bremen-Lüssum, was nicht so weit weg ist. Leute, die aus Bremen kommen, werden das wissen. Und ich musste diese Oma dann früh am Morgen anschnallen. Sie hat am Abend vorher wohl ein kleines bisschen zu viel Eierlikör getrunken. Ihr war ein bisschen schwummerig, und Weihnachten war auch alles sehr aufregend und sowas. Und ich habe dann den Rollstuhl die Rampe hochgeschoben, habe sie dann so festgeschraubt, und dann bücke ich mich quasi vor sie. Man musste sich beim Rollstuhl anschnallen immer so vor die älteren Leute bücken und unten an den Rädern diese Sicherheitsbude festdrehen. Und in dem Moment, wo ich unten vor ihr bin und knie, merke ich auf einmal, wie so ein warmer Schwall in meine Rotkreuzjacke durch meine Rotkreuzjacke.
Hat sie sich übergeben auf deinen Rücken?
Sie hat sich auf meinen Rücken, und zwar in die Rotkreuzjacke übergeben. Also es war zwischen meinem Rotkreuzpulli und der Jacke, lief so Oma-Erbrochenes meinem Rücken runter. Und es war früh morgen am Heiligabend, und ich habe den ganzen Tag bestimmt noch 15 Rentner abgeholt und habe aber den Pullover nicht gewechselt, weil ich nichts dabei hatte und die Zeit nicht hatte, zurückzufahren. Habe quasi Heiligabend 2001 mit erbrochener Rotkreuzjacke mit Oma-Kotze im Rücken verbracht.
Aber gar nicht so schlimm. So ist das Leben. So, da bist du geprägt, und ich finde, genau, das klingt und jetzt nicht nach einer Geschichte, die schlimm ist.
Weil ich ein halbes Jahr vorher einfach wirklich, ich habe das Elend gesehen von irgendwie Dekubitus-Patienten bis hin zu schwersten sozialen Verformungen, habe ich alles gesehen. Und deswegen stört er auch Kotze irgendwann nicht mehr. Und ich glaube einfach, dass junge Leute von heute, denen fehlen diese Erfahrungen. Oder einfach mal sinnlos irgendwelche Übungen zu machen bei der Bundeswehr, durch irgendwie Schlamm zu robben oder sowas. Es macht keinen Sinn. Wir werden in absehbarer Zeit keinen Krieg mehr führen. Bevor wir Krieg führen, übergeben wir den Russen freiwillig unsere Hand.
Absolut. Ich glaube sowieso, wenn Krieg ist, dann sagen wir, wir sind auf alle Fälle nicht dabei. Ihr könnt das Land haben. Wirklich. Kommt einfach rein. Kommt einfach rein. Es gibt hier keine Möglichkeiten. Hier würden bloß unnötig Leute sterben. Deswegen kommt einfach und macht das irgendwie auf eine nette Art und Weise, die Übernahme.
Glaub ich auch. Also ich fände es ehrlich gesagt mal ganz spannend. Man ist ja in so einer, man spürt ja auch kaum noch was in dieser gentrifizierten, medialen, dieser aufgeregten Zeit. Ich habe das Gefühl, auch so eine feindliche Übernahme, wenn uns beispielsweise, warum überfallen es nicht die Polen theoretisch? Die könnten das, die hätten eh noch zwei, drei.
Da hätten die aber keine Arbeit mehr, wenn die uns überfallen würden.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist, dann vielleicht die Dänen oder sowas. Ich habe eh das Gefühl, die Dänen, die bauen irgendwas zusammen in den letzten Jahren. Da braut sich irgendwas zusammen. Und wenn die uns einfach überfallen würden, ich glaube, wir würden sofort weiße Fahne aus dem Fenster, keinen Bock drauf. Und junge Leute von heute, denen fehlt diese Erfahrung. Diese Narben auf der Seele, die haben die Leute einfach nicht heute. Das, ich glaube, alleine von einem Wehrdienstarzt bei der Musterung die Hose runterzulassen und von einem wildfremden Menschen aus medizinischen Gründen seine Testikel zu zeigen und anfassen zu lassen, das ist so eine Sache, die hat mich die 10 Jahre lang allein beschäftigt. Immer
alles
noch
klar, eigentlich. Jan. Du, war ein wahnsinnig schöner Monolog gewesen. Jetzt holst du mal
was
schön.
Was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht, anstatt
nee, sich einfach beteiligt aktiv ich möchte nicht, ich möchte nur nicht immer dir ins Wort fallen und es ist kaum Platz da und wir spielen jetzt erstmal ein schönes, ruhiges Lied.
Jetzt sei mal nicht so grummelig, jetzt weißt du nicht mal,
was ich... Ich bin überhaupt nicht grummelig. Ich hab
dir du erzählst die ganze Zeit irgendwelche Geschichten immer, Olli. Du bist doch der Geschichten-Olli, du bist doch der Geschichten-Schulz.
Wir hören jetzt ein bisschen Musik.
Und jetzt wunderst du dich, wenn ich meine Geschichte erzähle, weil dir eine zu Herzen geht hier.
Here's I Wanna Know What Love Is von Foreigner.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hey.
Hey, da sind wir wieder.
My name is Luca.
I live on the second floor. Das ist schon eine komische Sendung, die wir machen, Luca, oder? Da wird einfach so, manchmal redet der eine 10 Minuten, der andere steht apathisch am Mikro, dann redet der andere wieder 10 Minuten. Ist ein bisschen komisch, ne? Wir sind nicht so, wie man sich das so, du bist ja bei Radio Brandenburg, was hast du da schon mitbekommen? Hast du schon irgendwelche Moderatoren kennengelernt?
Ja, ich habe 3 Moderatoren kennengelernt. Einer hieß René Hausmann, wie die anderen beiden.
Der große René Hausmann, der große Bruder von Leander Hausmann. Die beide aus der Berliner Kreativszene kommen. René Hausmann, der hat damals zusammen mit Leander Hausmann den Film geschrieben Himmel über Berlin. Wurde den aber geklaut, erst nachts nämlich ein Einbrecher in die Wohnung kommt, das war Wim Wenders, und hat das Skript geklaut und hat dann zusammen mit Heinz Rühmann, kennst du Heinz Rühmann noch? Diesen Film verfilmt und seitdem tobt in Berlin ein hässlicher Gigantenkrieg zwischen Leander Hausmann und Wim Wenders. Und das ist zum Beispiel so eine Insider-Sache, die weiß man, dass Jugendliche wissen das nicht mehr. Und ich finde es ja auch wichtig, dass man dir so ein bisschen geschichtlich erzählt. Bist du Original-Berlinerin, kann man das so sagen?
Ich bin ein Dorfkind.
Aber Dorf ja aus der Ecke, aus Berlin.
Speckgürtel Berlin.
Ah, uiuiui, Speckgürtel Berlin. Luca, dann kann man dir einige Sachen erzählen, genau. Ja, willst du auch noch was erzählen?
Wusstest du eigentlich, Luca, wusstest du eigentlich, dass Brandenburg und auch Berlin bis vor gar nicht so langer Zeit Teil eines sozialistischen Terrorregimes eines Landes, was quasi geächtet war, Internet, von der DDR. Kennst du noch die DDR?
Kennst du die noch, die DDR?
Ja.
Hast du von gehört? Und Willy Brandt war damals der Anführer der DDR. Und der hat damals, Willy Brandt hat zusammen mit Helmut Kohl, das waren eigentlich mal Freunde, die haben zusammen in der Band gespielt. Und Willy Brandt und Helmut Kohl haben sich dann zerstritten. Und der eine hat gesagt, nee, wir wollen das Land anders aufteilen. Und dann ist Willy Brandt in den Osten gegangen und hat dort die Mauer aufgebaut. Wirklich, und hat eine Mauer aufgebaut. Und zwar, der war nämlich eigentlich Architekt, Willy Brandt.
Genau.
Der hat nämlich
in seiner Freizeit hat er aber in der Band gespielt. Und weil Willy Brandt der Bassist der Band war und Helmut Kohl war der Gitarrist, durften in Ostdeutschland keine Gitarren gespielt werden, sondern nur Bass. Das ganze Land ist also quasi ein Vorreiter des internationalen Bassismus gewesen, ist absolut. Ein Bassistenland. Alles nur Bassisten.
Und hier, wir sind hier halt Gitarrismus. Also Westdeutschland war Gitarrismus und Ostdeutschland war Bassismus.
Bassismus.
Und Willy Brandt war der Anführer von der einen Seite und Helmut Kohl war der Anführer von der anderen Seite.
Und irgendwann ist David Hasselhoff gekommen, der hatte ein Keyboard, das war damals ganz neu, beziehungsweise eine Kita. Da waren die Leute so verwirrt und er hatte an der Mauer gespielt und dann wusste man nicht, ist er jetzt Gitarrist, ist das ein Pianist, ist das ein Bassist? Daraufhin waren die beiden Systeme, der Gitarrismus und der Bassismus, so verwirrt, dass sie die Mauer abgebaut haben und daraufhin ist dann Deutschland zusammengewachsen und wir sind dieses homogene, tolle Land, was
genau.
Wir heute kennen.
Und dann haben
wir
auch noch,
dass wir alle schwul sind.
Genau, und bevor Willy Brandt und Helmut Kohl gestorben sind, haben sie dann nochmal die Band wieder aufleben lassen mit Genscher. Kennst du Genscher noch? Mhm. Der hat Schlagzeug gespielt mit Genscher.
Genau, mit seinen Ohren.
Mit seinen Ohren Schlagzeug gespielt und dann gab es noch den Sänger. Wer war das nochmal, Jan?
Das war Franz Josef Strauß. Das war so eine Art.
Das war ein Showman.
Kevin Russell. Kevin Russell, der erste des frühen Deutschlands.
Ja, die haben sich ja auch die bösen Onkels genannt dann eigentlich.
Genau so. Ja.
Willy Brandt war der Sänger der bösen Onkels. Nee, der war Gitarrist.
Und Bassist. Und Helmut Sänger. Und naja, auf jeden Fall ist dann irgendwann Helmut Kohl irgendwann leider gestorben an gebrochenem Herzen.
Ja.
Und
gebrochenen und Füßen.
Und gebrochen. Genau. Bauch und gebrochenen Blinddarm. So, Das war eine kleine Geschichtsstunde für dich, Luca. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können.
Der hat alles eifrig aufgeschrieben.
Ja. Das alles ist das so ein Sparkassenberichtsheftchen, was du da hast?
Hast du schon ein eigenes Konto bei der Sparkasse?
Bei der Deutschen Volksbank.
Bei der Deutschen Volksbank.
Die Deutsche Volksbank gibt's doch gar nicht.
Die gibt's
Deutsche
gar nicht
Bank mal. Oder Volksbank?
Die ist mit dem Keyboard-Spiel von David Hasselhoff ist die Deutsche Volksbank zusammengebrochen.
Okay. Ja. Deutsche Volksbank ist aber eine Deutsche Volksbank, das gibt's doch nicht. Du meinst die Volksbank, Raiffeisenbank?
Ja, das ist genau, die Raiffeisenbank. Sie nickt gerade, sie meint die Raiffeisenbank, ja. Richtig.
Ich bin ja mal gewechselt von der Sparkasse zur Deutschen Bank, weil ich mir gedacht habe, wenn einer mit meinem wenigen Geld vernünftig umgehen kann, dann sind sie skrupellosen Schweine aus Frankfurt.
Ja.
Und das Einzige, was das Ergebnis war, dass ich jetzt wahnsinnig hohe Kontoführungsgebühren habe und es überhaupt nichts gebracht hat. Hätte ich bloß bei der Sparkasse geblieben. Ich glaube, Sparkasse ist immer sympathischer.
Sparkasse ist eindeutig sympathischer, finde ich auch.
Wo bist du bei welcher Bank? Sag mal ruhig.
Commerzbank.
Wirklich? Ja, echt?
Ja. Ja.
Weil du einfach ein Herz für Loser hast?
Oder? Nee, ganz einfach, weil ich einfach bei der Sparkasse mal ein Konto hatte und das war so weit überzogen, dass die mich also fertig gemacht haben und ich habe auch dadurch einen Schufa-Eintrag gehabt und durfte, ein Schufa-Eintrag ist, wenn du dir Geld leihst, was dir nicht gehört und das nicht zurückgeben kannst, dann wird das vermerkt bei der Schufa. Die Schufa
so
vermerkt.
Ein Klassenbuch.
Das ist ein Klassenbuch. Und da kann dann jeder reingucken und dann sieht er, der Olli Schulz hat noch Schulden. Und dann kriegt man kein Geld nirgendwo mehr. Deswegen
Schufa Schulz.
Viele, du kennst mich vielleicht, hast du mich schon mal im Fernsehen gesehen, Luca? Siehst du, guck mal, ich habe eine Fernsehsendung, ich habe eine Radiosendung, ich bin Musiker und ich habe einen Schufa-Eintrag. Und ich habe letztes Jahr ein paar Wochen im Auto geschlafen, weil ich noch nicht mal eine Wohnung hatte.
Das stimmt wirklich. Liebe Radio 1-Hörer, das stimmt wirklich. Und mehr wahre Geschichten aus dem Leben von Olli Schulz und vor allen Dingen, was unsere Praktikantin, Schülerpraktikantin, 14 Jahre alt, Luca, wir dürfen dein Mikrofon nicht aufmachen, weil wir sonst, glaube ich, Ärger von Christian Scherz, dem Kampfhund oder
der Finder des Radiowitzes, Christian Scherz, kriegen wir Ärger.
Genau, und deswegen darfst du nur über Ollis Mikrofon mit uns sprechen. Gleich mehr von der Schülerpraktikantin hier bei Radio 1, sanft und sorgfältig.
Die
und
Sendung für junge Leute.
Ja, genau. Radio 1, nur für Jugendliche. Das ist ein neuer Claim, habe ich mir ausgedacht. Gar nicht schlecht, ne? Amanda ist frech auch. Hallo.
Amanda ist nicht frech. Amanda sitzt hier. Machst du dir noch Spaß, Amanda? Du kannst mir was sagen. Machst du dir noch Spaß, Amanda?
Ja, ein bisschen.
Amanda, du darfst was sagen.
Oder befremdet dich das hier, diese Sendung?
Nein.
Nee, ne? So schlimm ist es nicht. Kennst du den Jan Böhmermann? Jan Böhmermann, wir spielen auf eine Karte, der ist ja nicht hier im Studio, der sitzt ja in Köln. Hast du ein Bild vor Augen, wie Jan Böhmermann aussieht?
Nein.
Kennst du Jan Böhmermann nicht?
Nein.
Kennst du das ZDF Neo Magazin, die Sendung?
Nein.
Kennst du Zirkus Halligalli?
Ja.
Siehst du, ne? Und die beiden Sendungen führen gerade einen erbitterten Krieg gegeneinander, ne?
Naja.
Aber das Problem ist, die eine Sendung kennt keiner und die andere Sendung kennen alle.
Okay.
Aber welche die bessere ist, weiß man gar nicht, ne? Das Karte, komm mal, das ist nämlich auch so eine Sache. Das hat wieder mit der Klickzahl nichts zu tun. Die Sendung nämlich vom Böhmermann, den du gerade hörst, mit der sanften Stimme, ist eine ganz, ganz tolle Sendung, so, ne? Und das ist nämlich so, es geht ja nicht immer nach Klickzahlen im Leben, ne? Also geht's bei dir im Leben nach Klickzahlen?
Nicht wirklich.
Nee, ne? Jan, bist du noch da eigentlich auch?
Ich habe mich ausgestöpselt aus diesem Gespräch, weil ich bin damit beschäftigt, mit meine Nase zu putzen und meine Tränen wegzuwischen.
Ich habe einfach, was ich gerade damit erzählen möchte, ist einfach,
ach, Olli, komm,
dass,
doch
dass der
doch,
Jan,
weißt du genau, hau doch nicht immer auf
der Jan ist
doch, was soll denn der Scheiß?
Der Jan ist ein toller
ich bin
Indie-Typ.
Ja, du bist ein Indie-Typ.
Bis RTL anruft.
Bis RTL, aber ich bin ein Indie-Typ, ja, weißt du, bis RTL anruft, bin ich ein Indie-Typ, aber so einer, wie du früher mal warst. Sind wir um die Häuser gezogen, als sich noch keiner erkannt hat, als du nicht auf der Straße hier der Olli Fiki Fiki Olli warst. Und heute kann man mit dir gar nichts mehr machen. Du bist extra in Grunewald gezogen, weil du so abgehoben bist. Früher waren wir gemeinsam in Kreuzberg. Was haben wir für schöne Abende verbracht?
Wir kennen uns seit 5, 6 Jahren jetzt. Oder 5 Jahre, sag ich mal. Wir waren noch nicht einmal zusammen abends weg. Ich war einmal zum Grillen bei dir abends. Und da hast du auch noch Schorle getrunken. Und ich habe mich irgendwie mit meiner Freundin weggeschossen. Und irgendwann hat deine Freundin dann gesagt, ja, wir wollen jetzt Feierabend machen. Das war der einzige Abend, den wir mal zusammen hatten.
Ja, und weißt du, was danach kam? Danach kam die Trennung und danach bist du einfach berühmt geworden. Ich bin seitdem Single und häng zu Hause rum und muss gucken, wie ich da mit dem ganzen Rumpf und den Kindern und dem ganzen Rotz jetzt klarkomme. Und du gehst einfach von so einer Grillparty, wo du dich daneben benommen hast. Man kann auch mal sagen, wer damals noch alles zu Gast war. War nämlich diese Charlotte Roche, war auch bei der Grillfeier da.
Charlotte Roche und jemand
so ab. Ja, und die, da hast du dich nämlich so abgeschossen mit der, dass ich nämlich gar keinen Bock mehr hatte mit dir. Und danach ist bei mir alles in die Brüche gegangen. Und du bist bei ProSieben der große neue Heilsbringer auf ihm. Und selbst Joko und Klaas können mich nicht mehr sehen, wie du da mit deinem billig den Erfolg da machst. Und mit deiner Sendung, die nämlich aus dem Stand eine viel bessere Quote hat, machst du nämlich auch alles da kaputt. Und das, du machst alles kaputt, wo du hingehst, da lässt du nur Scherben und Splitter.
Aber weißt du was, Jan? Ich habe trotzdem Schufa-Eintrag.
Ja, das habe ich, warum, aber wie hast du das denn geschafft? Das habe ich nicht hinbekommen. Weil ich einfach,
Ich hab wahnsinnig viel Geld ausgegeben, beziehungsweise nie viel Geld besessen, aber viel mehr ausgegeben. Ich habe richtig viele Schufa-Einträge gehabt und versuche die jetzt über die Jahre hinweg alle abzubauen.
Kann man die löschen irgendwie?
Ja, nach 3 Jahren kann man die irgendwie löschen, wenn du das alles auch bezahlt hast. Das Problem ist, ich habe bei einer Handy-Rechnung, die ich nie bezahlt habe, auch von 3.000 Euro oder so, keine Ahnung.
Was hast du denn gemacht?
Über Monate nicht bezahlt und weiter telefoniert, bis sie das irgendwann abgestellt haben. Und dann ist es jetzt so, dass ich von der Debitel oder so noch, der Anwalt will Geld haben, die Anwaltskanzlei gibt's aber nicht mehr, den Fall hat keiner übernommen und ich kriege den Schufa-Antrag nicht raus. Wenn Sie, liebe Radio 1-Hörer, bei der Schufa arbeiten oder mir da helfen können, wie man Schufa-Einträge los wird, dann sagen Sie mir, weil ich will mir auch gerne mal auf Pumpen Porsche kaufen.
Olli, du wirst der Letzte, dem ich auf Pumpen Porsche kaufen will. Du weißt, du kannst mich anrufen jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich würde dir immer Geld leihen, aber nur bis zu 300 Euro. Mehr nicht.
Würdest du mir 300 Euro wirklich leihen?
Höchstens.
Aber wenn ich jetzt...
Nur wirklich mit einem Knebelvertrag, mit wirklich einem fiesen Schuldschein, wo du alles abgeben musst, wenn du mir das nicht rechtzeitig zurückzahlst.
Du würdest mit Anwalt kommen, ne? Wirklich gleich
du würdest,
auch, ne?
Nein, würde ich nicht machen. Ich würde hier meinen Freund Bart würde ich anrufen und er würde mit einem Baseballschläger vorbeikommen. So einer bin ich.
Hast du schon mal jemandem Geld geliehen und es nicht wiederbekommen? Bist du schon mal übers Ohr gehauen worden?
Noch nie, weil ich einfach niemandem Geld leihe. Das ist aber der große Vorteil, keine Freunde zu haben. Du kommst nie in solche Situationen.
Ich habe auch keine Freunde, aber trotzdem haben mir Leute Geld geliehen. Ich glaube aus Boshaftigkeit, weil sie wussten, das wird alles böse enden. Und sie wollten sich das angucken.
Du bist so ein Typ, wenn ich dir Geld, du könntest dich aus jeder Situation, kannst du dich rauslabern. Du bist so wie ein Aal. Wie ein Aal, wie so ein mit Vaseline eingeschmiert.
Ich bin ein Kreditaal. Also ich habe überall Kredit, aber man kriegt mich nicht zu greifen. Kreditaal.
Das Gegenteil vom der Albtraum eines jeden Kreditheils ist der Kreditaal. Du kannst runterschlucken, er kommt trotzdem zwischen den Zähnen wieder raus.
Nee, der Dispo-Aal. Ich bin der Dispo-Aal. Es gibt aber den Kreditheil.
Okay. Olli Schulz, der Dispo-Aal. Olli hat Schufa-Einträge wie die Strafakte von einem Abu-Chaka-Clan. Und trotzdem kriegt er bei jeder Bank irgendwie noch ein Dispo in ungeahnter Höhe eingeräumt. Und überzieht jedes Mal und trotzdem kommt er aus der Nummer wieder raus. Meine Damen und Herren, wenn Sie diesem Mann schon mal Geld geliehen haben, können Sie anrufen. Die Telefonnummer, um sich zu beschweren und Olli Schulz ein für alle Mal zur Rechenschaft zu ziehen, ist die 0331 70 99 111. Und wenn Sie uns als Podcast hören, das muss man auch mal sagen, wir sind erfolgreicher im Podcast als im Radio, Olli.
Ist es wirklich so?
For real. Ja, ist wirklich so.
Dann lass uns das Ding doch nur noch podcastmäßig machen. Da würden einige Radio 1-Hörer aufatmen.
Was meinst du? Was meinst du? Stell mal vor, wir würden die Sendung für 99 Cent verkaufen. Wir wären längst Millionäre.
Das stimmt. Und vielleicht würde ich dann auch die Schufa-Einträge loswerden.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, wenn man dir Geld gibt, ändert das nichts an deinen Schufa-Einträgen. Ich glaube, das ist...
Nee, das stimmt nicht. Inzwischen kann ich... Weißt du, was mir wirklich geholfen hat? Ich bin ja jemand, der auch gerne mal offen redet, ne?
Show ist immer noch, aber so ein bisschen klein laut bist du da schon bei dem Thema.
Nee, bin ich nicht. Ich bin einfach heute... Du redest einfach wahnsinnig laut und dominant und ich bin einfach älter als du.
Stimmt doch gar nicht.
Nach stimmt total. Und ich bin total entspannt gerade heute. Ich kann mich nicht unter deinen Druck stellen, ne? Du bist halt jünger als ich. Da ist noch bei dir so ein richtiger Suppekessel am Kochen die ganze Zeit im Schädel. Und bei mir verdampft er langsam. Das sind die magischen 7 Jahre, die uns beide unterscheiden.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hey, da sind wir wieder. Zurück bei Radio 1.
Olli. Und Lungenbömi. Aus dem Atem.
Ich bin die Treppe gerade hochgelaufen.
Ich bin auch gerade unten gewesen, kurz einmal. Cola, du rauchst ja gelegentlich Zigaretten, ich trinke gelegentlich viel Cola.
Ja, das verklebt die Lunge, viel. Cola trinken. Heute die Sendung, ja, Radio 1, sanft und sorgfältig. Es geht heute um Jugendwahn und Altersmärkness. Ja,
ich glaube, mit diesen Körpern sind wir anziehend für junge Leute und diesen gesunden.
Absolut,
für Luca. Die
Schülerpraktikantin Luca hat auch freiwillig gerade den Raum verlassen.
Ist gegangen.
Ist traurig.
Schön, dass sie noch ein Foto gemacht hat, das ist wirklich nett.
Ein Foto hat sie noch
kriegen
gemacht.
Kriegen wir jetzt rechtlich Ärger von...
Ach Quatsch, keiner...
Weiß ich doch nicht.
Jeder ist uns
ich
gut.
Hab mal gelernt,
ich habe gehört, in der Bundesrepublik Deutschland ist den Vollidioten jeder gut gesonnen.
Und dem Dorftrottel ist keiner böse.
Dem ist keiner böse. Da denkt man halt, netter Junge, schade, dass er zurückgeblieben ist. Und das denken auch die Radio-Einführer über uns beide.
Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
Trotzdem. Es geht heute immer noch darum, wird man einfach nur alt und ist es ein Automatismus, dass man anfängt, irgendwie Jugendkultur irgendwie anzuzweifeln? Ich möchte nicht in diese Falle geraten, Jan. Ich glaube, das ist nicht gut. Was ist denn die andere Möglichkeit? Verbittern und aufhören zu reden und im Garten rumlaufen. Und Steine durch die Gegend schleppen. Das ist ja auch Quatsch, ne?
Man muss, glaube ich, up to date sein. Man muss zumindest so ein bisschen wissen, was gerade geht. Und man muss, glaube ich, auch so eine leise Ahnung haben, wie man so neue Erscheinungen wie zum Beispiel K1 oder sowas einordnen kann.
Also ich glaube, es geht mehr um, geht es so um popkulturelle Phänomene oder generell auch um, ja?
Also das ist eine natürlich, weil man das mitbekommt im Alltag und natürlich auch um gesundheitliche, körperliche Geschichten, ist ja klar.
Natürlich. Und da habe ich gerade einiges zu erzählen. Ich habe nämlich tatsächlich nach langer, langer, langer Zeit der Missachtung beziehungsweise des Blockens, also im Kopf habe ich alles blockiert, habe ich meine Lunge röntgen lassen, habe Blutabnahme machen lassen und habe mir vom Arzt einen Finger im Po stecken lassen. Und das habe ich alles...
Warum? Einfach nur so just for fun?
Nee, nicht just for fun, sondern tatsächlich, ich habe so eine Vorsorge gemacht, weil ich 40 geworden bin und ich hatte tierisch Angst davor gehabt, weil ich nicht immer richtig gesund gelebt habe, aber jetzt auch nicht exzessiv irgendwelche Medikamentenmissbrauch betrieben habe oder irgendwas Wildes, aber ab und zu mal geraucht habe. Und man hat Angst, dass man natürlich irgendwas hat und verdrängt das. Und jetzt habe ich das gemacht und der Arzt guckt mein Blutbild an und sagt, das ist alles perfekt bei Ihnen, Sie sind gesund, Herr Schulz. Und das ist so, das ist das schönste Gefühl.
Aber das ist schon auf eine Art schockierend, weil ich hätte das wirklich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Mensch,
der Olli
so ein bisschen Cholesterin, da musst du mal aufpassen. Also weil bei mir sagen Ärzte immer, es ist immer ein bisschen was. Deswegen gehe ich auch nicht mehr hin zu diesen ganzen Quacksalbern.
Ja, aber man weiß auch nicht, man fühlt sich aber auch beunruhigt, wenn der Arzt sagt, Sie sind gesund, denken, was kann ich gar nicht sein. Das ist unmöglich.
Ja, eben. Wie das sein kann, ich weiß es nicht.
Aber man gönnt sich das. Also ich habe mir darauf erstmal schön eine Flasche Gin gekauft an dem Abend, an dem der Arzt das gesagt hat, und habe die dann ausgetrunken.
Ich hatte ja mal eine Zeit lang gesundheitliches Dauerleiden, eine Nierenentzündung, weil ich mich im Urlaub in ein Kinderbecken im Schwimmbad reingesetzt habe und da die ganzen, das ist halt vollgepisst und vollgekackt, dann krabbeln die ganzen Bakterien durch die
Harnröhre in den Körper rein.
Und ist sie noch so lang, Olli, da kommen die mit Grubenlampen auf dem Kopf, kommen die da reingekrabbelt und machen da richtig Rambazamba in der Niere. Und die hat dann einfach, haben die richtig Rambazamba gemacht und dann war ich, glaube ich, 7 verschiedenen Ärzten und bin in Köln auch zum allerersten Mal zum Urologen gegangen, der dann eine Blasenspiegelung vorgenommen hat, was wirklich eine interessante Erfahrung. Es gibt ja Menschen in Berlin, die nur so überhaupt sexuell erregt werden können, aber wurdest du denn
betäubt?
Nee, man kriegt so ein bisschen Eisspray in die Harnröhre.
Man kriegt ein bisschen Eis im Mund, also eine Kugel Vanilleeis.
zum Weißholz. Und das Schöne in Köln ist eine kleine Stadt. Und das Schöne ist, hinterher hat mir dann der Urologe, bei dem ich dann war, erzählt, dass er sehr gut befreundet ist mit den ganzen Comedy-Autoren der Heute-Show, die wiederum sehr gute Bekannte sind von mir. Und das ging relativ schnell rum, wie ich gelitten habe und wie ich mich gewunden habe als quasi praktizierender Hypochonder bei der Blasenspiegelung. Es war wirklich, und er hat mir danach Tabletten gegeben.
Ja.
Das waren irgendwie so verschiedene Tabletten, also mehrere, ich habe so einen Tablettenschieber gehabt 2 Wochen lang und die haben Sachen mit meinem Körper gemacht. Ich nehme nie Tabletten, ich nehme fast nie Medikamente, weil ich einfach Angst davor habe und schlucke nicht mal Grippe Sachen oder sowas. Und das waren echt Sachen, die haben mich beunruhigt. Es gab ein Medikament zur Entspannung des untenrum Bereichs, also dass alles, was unten ist, sich komplett locker macht, dass die Sachen abfließen können und so. Und ich musste auch so eine Damenbinde tragen, weil ich das nicht kontrollieren konnte untenrum 2 Wochen lang.
Ach so, ich dachte,
das war wirklich.
Ach so, eine Darmbinde.
Also eine Damenbinde.
Ach so, eine Damenbinde. Okay.
Eine Damenbinde nicht. Das war quasi wie so eine Slip-Einlage.
Ich weiß aber auch nicht, was für Mittelalterarzt du da gerade wieder warst. Und darum ist es gut, in Berlin zu wohnen, weil hier werden dann alternative Heilmethoden vorgeschlagen. Hier gibt es zum Beispiel einen Arzt in Berlin, der mit seinem
Krebs heilen durch Raven.
Ja, zum Beispiel. Einfach 3 Abende im Bergheim sein. Bist du immun gegen jede Krankheit. Und dann auf dem Fußboden vom Berghain rumwälzen. Und da gibt es so einige Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel hier einen Arzt, der untersucht deine Harnröhre mit seinem Penis. Also, das ist so schön. Und
der hat Augen in seinem Penis.
Und der krabbelt da, also der, das ist schön. Oh
Gott. Hallo, willkommen beim Jugendsender Radio 1. Herzlich willkommen am Sonntagnachmittag. Dieser Witz wurde Ihnen präsentiert von Ihren Rundfunkgebühren. Bravo, Deutschland, Deutschland. Nee, finde ich gut, dass es Rundfunkgebühren gibt, ansonsten wären wir nicht möglich.
Wir
kriegen wenig davon ab, aber trotzdem ist es...
Aber was wir kriegen, kommt von Herzen.
Ja, ich habe schon überlegt, ob wir uns von Robert einfach mal demnächst, weil es einfach mehr bringen würde, Naturalien bezahlen lassen sollen. Einfach mal so ein halbes Huhn oder sowas. Robert schlachtet ja selbst.
Wirklich?
Das ist ja auch in Berlin so ein Trend. Ja, das, die Nutztierhaltung in so einer gentrifizierten Altbauwohnung in Mitte ist im Kommen. Also es war eine Zeit lang so, dass die Menschen Biobauernhöfe im Speckgürtel frequentiert haben, nach Brandenburg gefahren sind. Aber mittlerweile ist Nutztierhaltung, also von Tieren so bis zur Größe von so einer Kuh zum Beispiel, ist in Berlin ja erlaubt. Die haben ja, das war so ein Deal mit den Bezirken. Die Touristen mussten raus, also man darf seine Wohnung nicht mehr vermieten als Ferienwohnung. Das war verboten, aber im Gegenzug ist man den Wohnungseigentümern entgegengekommen.
Man darf gesagt, schlachten in der Wohnung.
Schlachten und Nutztiere. Und der Robert Skopin ist einer der wenigen bei sich im Bezirk, der das auch wirklich betreibt. Und ich finde es ganz, also er kommt dann auch teilweise mit so Rüben, er hat da so einen Rübenacker in seinem Wohnzimmer und kommt dann eben mit Ziegen und mal so ein halbes Huhn. Ist mir lieber als die paar Kröten, die wir da jetzt hier, also...
Das muss man Euros, auch mal sagen, bei der Radio 1, also wenn bei Radio 1 Weihnachtsfeier, da steht Robert Skopin, der Programmchef, tatsächlich dann am selbst. Ende der Weihnachtsfeier, steht er dann tatsächlich und selbst hat so Kartoffeln und so, jeder kriegt einen Sack Kartoffeln und dann noch so einen Karton, da sind so verschiedene Gemüsesorten drin.
Super
und
toll.
Auch noch was, so eine kleine eingeschweißte Flüssigkeit, nur ganz wenig, so Eiswürfel groß, eingeschweißt, gibt's auch noch, soll man sich sagt, dass es hilft gegen Parodontitis, so muss man sich aufs Zahnfleisch schmieren.
Okay, ja, ist super. Also ich finde, es ist so ein ganzheitlicher Programmchef. Das ist nämlich nicht nur einer, der sich so um die betrieblichen Belange kümmert, sondern der ist einfach, er ist ein Biotyp. Er ist eigentlich so ein bisschen der Dieter Meier Berlins. Also der Max Mohr, was Max Mohr für Brandenburg ist, ist Robert Skopin für Berlin. Er ist so eine Art Kulturmensch mit Biobauern-Ambitionen. Also er ist eigentlich der geborene Biobauer.
Ah, und er hat auch die Trends hier in Berlin gesetzt. Ja, wir machen jetzt ein bisschen Musik.
Hey Fans, hey Leute!
Ach, manchmal bist du.
Hier sind wir, Böhmi und Schulzi! Ups, 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 ups,
yeah.
Was machen eigentlich die Raver aus den 90er Jahren? Die sind mittlerweile auch zur Ruhe gekommen, ne?
Naja, zur Ruhe gekommen oder auch viele sind auch so. Also, ich meine, viele sind auch einfach nicht mehr da. Also, die sind dann
totgeraved.
Auch. Totgeraved. Ist ja wirklich so. Gibt ja einige. Es gibt noch einige Fossilien, einige Überlebende, wie Sven Fee zum Beispiel, der aber auch. genau. Aber das Omen, seine Disco hat ihn jung gehalten auch, ne?
Der Einzige, der es wirklich geschafft hat, seine Credibility aus den 90ern mit in die Jetztzeit rüber zu retten, ist Scooter und DJ Bobo. Und ich finde es toll, weil DJ Bobo ist wirklich. Ich habe den ja öfter schon kennenlernen dürfen und wir haben uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten. Ich finde, dass diese Art von Kunst. Kann man zu sagen, was man möchte, aber hinter den Kulissen wahnsinnig integrer, netter, sauberer Typ, unglaublich verbindlich. Wenn er zusagt, kommt er auch. Freundlicher Typ. Und da kann man über alles hinwegsehen. Und ich glaube, mit so einer, mit dieser Attitude hat es auch zum Beispiel Pol Pot all die Jahre geschafft. Oder Kim Jong-un. Nach außen hin schwierig, aber intern wahnsinnig integrer, netter Typ. Und deswegen verzeiht man ihm vieles, was er nach außen hin eben nicht so ganz so richtig macht.
Ja... Aber bei also DJ Bobo ist jetzt auch nicht mehr bekannt durch große Hits oder durch seine Platten, die er rausbringt, sondern einfach, dass er
Freedom.
Nochmal. Nein, er tingelt durch die Talkshows und erzählt, wie geil das in den 90ern waren, als er ganz oben war. Typen wie du, die dann immer wieder die Story erzählen, dass sie mal das erste Interview gemacht haben mit DJ Bobo und damit
die O2 World voll. Der macht die O2 World voll.
Ja, mit seinem Code. Also.
Olli, bitte, reiß dich mal ein bisschen zusammen.
Keine Ahnung, der macht die O2-World.
Wir sind nicht bei Radio Fritz.
Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, womit der die O2-World. Keine Ahnung, womit der die O2-World voll macht.
Zirkus heißt die Show von DJ Bobo. Und ich kann nur allen empfehlen, wenn Ihnen Udo Jürgens ein bisschen zu krass ist und Sie mal ein bisschen runterkommen wollen, dann gehen Sie mal zu DJ Bobo, es lohnt sich wirklich.
Ja.
Ja, warum denn nicht?
Für mich ist das nicht. Das ist auch so eine Sache mit dem Alter. Soll man sich, also ich finde es ja auch immer so komisch, wenn so Leute jetzt in meinem Alter, die so 40 sind, so sich so eine modernen, engen Hosen kaufen, die angesagt sind und dann so bunte Nike-Turnschuhe, so rosane und damit so einen flippigen Effekt nochmal. Also ich finde, man soll auch in Anstand dann doch älter werden, oder? Das ist ja auch so eine Sache. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du 40 bist, wirst du dann auch so mit dem Bushido-Shirt noch deine Sendung moderieren, um zu zeigen, dass du noch up-to-date bist, weil er wird dann noch... Das könnte nicht sein. Also Bushido.
Das Schöne ist, ich habe mich aus diesem ganzen Modezirkus eigentlich seit Anbeginn aller Zeiten komplett rausgehalten. Und eigentlich du doch bis vor kurzem auch. Also mir wäre es immer völlig scheißegal, wie ich aussehe.
Ja, mir hat man mal gesagt, ja, ich kann alles tragen, mir steht nichts. Ne? Also das ist
ja genau, und das geht mir auch so. Ich habe immer das angezogen, was Mama mir oben auf den Stapel gelegt hat. Das war immer das, was ich angezogen habe. Auch wenn das nicht passte. Und das ist, also wenn man in diesem Segment entspannt ist, hat man einfach die Energie für viele andere Sachen. Aber jetzt, wenn man, und beim Fernsehen zum Beispiel, habe ich dann mir damit beholfen, dass ich einfach mal Anzüge angezogen habe, weil da kann man nicht viel falsch machen.
Das
da
stimmt.
Muss man wirklich ein farbenblinder Vollidiot sein, um das nicht hinzubekommen, einen schwarzen Anzug mit irgendeiner Krawatte zu kombinieren. Das klappt ja eigentlich immer.
Und man glaubt aber bei dir halt, dass du nur diesen einen schwarzen Anzug hast, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Was heißt, ich habe nur einen schwarzen Anzug. Ich habe einen schwarzen Anzug und die restlichen sind Anthrazit-Schattierungen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Anthrazit-Schattierungen gibt, wie viele ich Anzüge habe. Sie sehen alle aus wie ein Anzug, sind aber in Wirklichkeit 50 verschiedene.
Was machst du denn eigentlich, wenn der mal schmutzig ist? Dann gehst du nicht raus.
Der schwarze Anzug?
Ja.
Dann zieh ich einen Kapuzenpullover an oder ein Hemdchen.
Also was hast du noch aus deiner Jugendzeit?
Ja, ich würde auch nie zu. Also ich wundere mich eh, man wird wegen jedem Scheiß angeschrieben. Ich habe noch nie irgendeinen Modeausstatter angeschrieben, dass sie wollen, dass ich mich mit ihren Klamotten behänge.
Hat mich auch noch nie einer.
Weil ich bin nicht so ein Typ dafür. Ich bin einfach da zu uncool, zu scheiße für, muss man mal sagen. Zu scheiße für Mode.
Ja, das ist aber auch so eine Sache, dass man jetzt auch gar nicht mehr wüsste, was jetzt gerade so wie. Also du machst dir da auch wirklich keine Gedanken, du liest auch keine Mode. Ist auch nicht mal beim Zahnarzt. Buffalo's waren in den 90ern in. Das war aber auch Mitte der 90er schon wieder fast vorbei. Das war dieser Turnschuh mit der hohen Sohle. Und damals wollte ich ja eine Disco aufmachen, weil alle Buffalo's getragen haben, und zwar den Buffalo. Das wäre dann ein riesiger Schuh gewesen und in der Sohle wäre der Eingang gewesen. Das Buffalo's wollte ich unbedingt mal aufmachen. Und es gibt hier nämlich einen alten hässlichen Laden, beziehungsweise ein Gebäude. Das liegt auch so in Schöneberg. Und zwar dem Bierpinsel. Das ist ein altes 80er-Jahre-Gebäude, was inzwischen ganz lange schon leer steht. Und den hätte man perfekt zum Buffalo umbauen können. Hätte man nur unten die Sohle rankleben müssen. Hat aber keiner gemacht. Jetzt wird es, glaube ich, eine Eventkneipe, die Matthias Schweighöfer zusammen mit Joko Winterscheid auch macht. Keine Ahnung. Also, das klappt alles nicht. Also viele Ideen, das ist auch ein Problem, warum junge Leute entweder erfolgreich sind oder nicht. Viele denken einfach nur nach und andere machen dann einfach so. Ne? Das war damals auch schon so, ne? Und dann wird das schwerer im Alter, dann den Erfolg einzuholen, den du in deiner Jugend verpasst hast vielleicht. Weil man muss ja auch sagen, ich habe mich gerade mal so ein bisschen wieder, das Werk von Bob Dylan oder Leonard Cohen oder so, das meiste haben sie in jungen Jahren gemacht, das Gute. Ne? Ja. Ab 40, nenn mir mal einen großen Künstler, Schriftsteller oder sonst was, der nochmal ab 40 richtig abgeliefert hat. Ne?
Loriot
hat aber auch
ab
50 schon...
ist abgeliefert.
Nein, der hat mit 40 schon abgeliefert. Philip Roth zum Beispiel, richtig. der Schriftsteller, hat auch im Alter immer besser geworden, meiner Meinung nach. Ich kenne aber auch das Frühwerk nicht so gut von dem. Es gibt so Leute, aber die meisten lassen ja irgendwie nach, werden selbstgefällig oder reden nur noch über die Vergangenheit. Matthias Matuschek zum Beispiel, der nur noch darüber redet, dass er früher im Kino gesessen hat und gekifft hat und so. Also ja,
Matthias Matuschek, ach Gott, oh Gott.
Es fällt mir jetzt gerade ein, so Leute, die halt gerne mal über die Vergangenheit reden. Und das ist ja auch fürchterlich, wenn Leute anders anfangen,
als wir, ne?
Über die Vergangenheit zu reden. Ne? Wir reden auch viel über die Zukunft.
Ja?
Ja. Ich weiß, dass wir
nicht würdest du für die Welt Kolumnist werden, wenn dich Stefan Aust fragen würde? Wenn Stefan Aust zu dir kommen würde auf einem Pferd, der würde mit dem Pferd kommen und würde angeritten kommen und sagen, Olli.
Und hinten würde noch Veronika Ferres drauf sitzen und die würde mir so für die Füße schmeißen und sagt, nimm sie. Hauptsache, du wärst Kolumnist bei der Welt.
Genau, und dann ist noch so eine Karre hinten dran an dem Pferd mit ganz viel Geld. Mit Geld aus altem, aus dem Verkauf von den ganzen Zeitungen. Würdest du das dann nehmen und würdest du sagen, ich mache eine Kolumne für die Welt? Würdest du es machen?
Nein. Es kommt drauf an, was die Bezahlung also hergibt. Ich bin schon immer auch sehr käuflich gewesen, muss ich sagen. Ich bin mein ganzes Leben lang sehr käuflich gewesen. Viele haben ja dann gesagt, also wenn jetzt, auch gerade wo ich eine kleine Sendung auf Pro7 hatte, haben dann Leute zu mir gesagt, ach, damals, weißt du noch, als du so ein Indie-Typ warst und so. Und dann habe ich gesagt, ja, da war ich Indie-Typ, weil ich gar keine andere Wahl hatte. Wenn ich damals schon die Möglichkeit gehabt hätte, eine große Sendung zu moderieren, hätte ich es natürlich sofort auch gemacht. Aber damals hat man viele, sag ich mal, romantisieren diese Indie-Sache auch ein bisschen, weil vieles macht man einfach, weil einfach keine andere Sau was von einem wissen will. Und dann hat man keine andere Möglichkeit, als Indie zu sein. Man denkt, man macht das weil aus idealistischen Gründen, aber das kannst du auch machen, wenn du bei einer großen Fernsehsender oder großen Plattenfirma bist, kannst du auch idealistische machen. Dann kriegst du halt mehr Werbung, kriegst dann auch noch Werbeverträge und kriegst Unterstützung. Und viele Indie-Typen würden das sofort genauso machen. Ne? Und dann gibt es welche, die sagen, ja, dann gibt es aber so ganz tolle, die haben sowas nie gemacht, die haben sich nie verkauft. Zum Beispiel,
weil sie es nie konnten.
Weil sie es nie konnten, genau. Oder weil sie einfach derbe reiche Eltern haben. Ich war beim Bonnie Prince Billy Konzert, das übrigens von Radio 1 produziert wurde, ein sensationeller Songwriter, den alle über, der immer geliebt wird dafür, dass er so unkonventionell seinen Weg geht. Problem an der ganzen Sache ist nur, seine Eltern sind, die von Bonnie Prince Billy, sind die Besitzer des größten Sägewerkes von Kentucky. Der muss sein ganzes Leben nie arbeiten. Der ist in einer Dynastie aufgewachsen, die sowas von Geld bestückt ist, dass er einfach für immer Indie bleiben kann. Ne? Und aus dieser Dynastie bin ich leider nicht entstanden. Hier ist Bonnie Prince Billy.
In Radio 1. Nur für Erwachsene.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Dam, 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 dam. Es gibt gute Nachrichten aus Baden-Württemberg, Olli. Das direkt jetzt, damit gehen wir auf die Zielgerade. Die Menschen in Baden-Württemberg und gerade junge Leute, unser Thema heute, junge Leute in Baden-Württemberg werden immer dümmer. Die Abiturnote, die Durchschnittsnote in Baden-Württemberg in diesem Jahr ist die schlechteste seit 22 Jahren, seit 1991. Durchschnittliche Abiturnote in Baden-Württemberg in diesem Jahr 2,4. Noch nie waren die Menschen in Baden-Württemberg
so dumm,
die Abiturienten so dumm. Ich sag nur, Handy, Klingelton, Crazy Frog, Facebook, Twitter, YouTube, das macht die jungen Leute kaputt.
Crazy Frog war auch, ist doch auch 90er Jahren, oder?
Nein, Crazy Frog ist relativ aktuell. Rennen. Haben die auf ihrem Telefon drauf.
Okay, und das meinst du, sind die Faktoren, die Menschen dummer machen lassen?
Und ich glaube auch, dass Baden-Württemberg seine besten Jahre hinter sich hat. Ich meine, diese ganze Erwin-Teufel-Zeit und so, das war jetzt, seitdem die Grünen da regieren und seitdem die wollen, dass auch alle Leute die gleichen Rechte haben und so. Und
wenn alle gleich dumm einfach, ne?
Alle, ja, und dass die Leute, also dass auch dieser neue Schulplan, den wir in Baden-Württemberg jetzt beschließen, beziehungsweise gegen den jetzt zu Recht geklagt wird, ich glaube, dass der die Leute wieder schlauer machen würde, dass der wieder die Abiturienten auf ein Leben in Deutschland vorbereiten würde. Dieses liberale, alle Menschen sind gleich und alle haben die gleichen Rechte und in der Sexualerziehung ist alles möglich und so. Ich glaube, das macht diese Flut an Möglichkeiten, das macht die jungen Leute einfach verrückt, dass alles möglich ist.
Ich glaube ja, also was man ja immer wieder was gesagt wird ja auch, es gibt keine Zukunftsversionen mehr, ne? Also Visionen, nicht Versionen, Visionen.
Nicht mal eine schlechte, also weißt du, als wir aufgewachsen sind, da gab es wenigstens noch die Vorstellung eines atomaren Weltkrieges, der alles in Schutt und Asche liegt. Das ist keine positive Vision oder keine positive Vorstellung, aber immerhin ein realistisches Zukunftsszenario und jetzt ist alles offen, es kann alles passieren.
Ja, aber das macht
viele Leute verrückt.
Genau, und es gibt keine innovativen Ideen mehr, ne? Oder? Innovativen Ideen. Habe ich innovativen Ideen gesagt?
Habe ich gesagt. Ja, mit Bezug auf was?
Naja, generell mehr. Also ich meine, man hat immer vom Fortschritt geredet, jetzt lebt man in diesem Fortschritt und jetzt passiert nichts mehr und die Leute können sich nicht mehr entscheiden. Ne? Und dann trampeln sie auf der Stelle, ne? Und werden dadurch aber auch nicht schlauer unbedingt. Aber ich meine, die Geschichte der Welt hat auch so viel zu bieten, Jan. Aber da will keiner rumwühlen mehr. Das ist auch alt, halt, ne?
Siehst du? Oh, es ist so dieser Punkt in der Sendung, wo ich das Gefühl habe, wir sollten das Thema wechseln. Einfach mal, lass uns mal kurz privat reden. Bist du ein Bauchnabelfusseltyp, der Fussel im Bauchnabel hat? Oder bist du eher jemand, der Fussel zwischen den Zähnen hat? Oder hast du bei beiden länger nicht mehr nachgeguckt?
Ich habe bei beiden, beim Zahnarzt bin ich jetzt gerade regelmäßig. Und das ist auch eine Sache, die man...
Der Zahnarzt ist ja nicht für den Bauchnabel zuständig.
Nee, meiner ist für alles zuständig. Meiner ist für den Bauchnabel.
Warum gibt es eigentlich keinen Bauchnabelarzt?
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir diese Zukunftsvision nur so halb angekratzt, jetzt sind wir zum Zahnarzt gegangen. Du machst manchmal Gedankensprünge, Jan. Ich weiß nicht, ob der Hörer uns da einfach so folgen kann, ne?
Radio 1-Hörer folgen uns überall hin. Also die wenigen, die jetzt noch folgen, die sind wirklich bedingungslos gehorsam.
Wie sieht denn deine Zukunftsperspektive aus? Ich würde da nochmal kurz nachhaken. Hast du einen Plan für die nächsten 10 Jahre aufgestellt? Du bist jetzt 34, bist du, sag ich mal, 45, wo willst du da sein? Gibt es so Ziele?
Ich bin erstmal 33, werde 34 in einem Jahr.
Gefühlte 34.
Ja, ich bin im Kopf bin ich 34, körperlich bin ich 43. Und mein 10-Jahres-Plan sieht eigentlich so aus, ich möchte einfach nicht obdachlos und arbeitslos werden. Und ich nehme jeden Job an, der mich über Wasser hält letztlich. Und ich glaube, man muss sich einfach freimachen von Zielen, weil es funktioniert eh nicht. Immer wenn ich mir irgendwelche Ziele gesteckt habe, hat das eh nie geklappt. Ich wollte immer Journalist werden, hat nie geklappt, war ich nie gut genug für.
Vielleicht warst du auch einfach zu faul. Du bist vielleicht gut genug als Journalist, aber vielleicht bist du einfach ein fauler Hund. Und du bist nämlich auch jemand, der so ein bisschen in dieser App-Download-Welt schon lebt und dann diese Flugzeugsimulator-Spiele spielt und sowas. Und dadurch...
Weil ich das einmal in der Sendung gespielt habe.
Du machst das öfters. Ich habe mit deiner Frau geredet und die hat mir das erzählt, dass du öfters sowas machst, dass du viel auch lethargisch dann...
Von meiner Frau. Lass einfach die Finger von meiner Frau, Olli. Hörst du?
Sie redet nur... Sie redet einmal die Woche mit mir. Nach der Sendung. Wieso? Sie redet mit mir. Ja, sie redet mit mir. Und dann reden wir einfach und durch die Sendung.
Olli, jetzt mal ganz kurz. Können wir ganz kurz einmal auf. Ehrlich gesagt, eine Sache, finde ich, nicht geht, ist, dass du meine Frau ins Spiel bringst.
Ja, Jan, aber wir reden darüber, Jan. Das ist nun mal so.
Kannst du das mal bitte aus dem Radio rauslassen? Ich finde das ehrlich, wir können darüber, wenn wir telefonieren, kannst du das gerne ansprechen. Aber ich finde, im Radio hat das überhaupt gar nichts zu suchen.
Jan, wir machen
ja auch nicht über deine Frau.
Ich habe keine mehr, mein Gott. Die sind alle weggelaufen.
Du hast keine mehr. Ja, jetzt tust du einfach so, ne? Alle weggelaufen. Hier, Mr. Monogamie persönlich. Olli Schulz. Seit 15 Jahren mit derselben Frau zusammen. Schön zwei Kinder, Haus im Grünen. Und einen auf Slacker und auf Rocker machen. Ich bin auf Tour, Haititai. Und wer ist immer 5 Stunden am Tag bei FaceTime oder bei Skype, um den Draht zu seiner Familie, um seinen Draht zu seiner Familie nicht zu verlieren? Wer ist denn hier, Mr., ich bring mein Kind in den Kindergarten? Wer ist denn hier derjenige, der Familiendaddy ist und nach außen immer den großen Rocker raushängen lässt?
Ich.
Olli Schulz in the Box, ich muss mein Leben hängen, mein Leben ordnen. Dein Leben, ich kenne niemanden, der so ein geordnetes Leben hat wie du. Schufa-Eintrag hin, Schufa-Eintrag her. Du bist wirklich Mr. Monogamie, kann man echt mal sagen.
Okay, ich gebe es an dieser Stelle zu. Ich habe mir den Schufa-Eintrag selber eintragen lassen, um ein bisschen Glaubwürdigkeit.
wie so eine Tätowierung.
Ja, genau. Ich bin hingegangen zu Schufa, ich brauche einen Eintrag bei ihnen. Was kann ich machen?
Um von meinen Rockerfreunden akzeptiert zu werden, genau. Ich brauche einen Schufa-Eintrag.
Ja, dann habe ich mir einen Schufa-Eintrag.
Schreibe irgendwas rein.
Und dann bin ich auch zur Polizei und habe gesagt, ich brauche polizeiliches Führungszeugnis, aber ein schlechtes.
Und zwar
ein schlechtes.
Kann ich mich irgendwo daneben benehmen, kontrolliert daneben benehmen. Und dann einfach einen Polizisten, der gerade danach war, free cage fighting, in der Zelle mit einem Polizisten, einfach so, just for fun. Einfach mal einen Polizisten provozieren, um ein polizeiliches Führungszeugnis zu bekommen.
Ja, man muss sich das halt auch ein bisschen aufbauen. Ne? Ich meine, Massiv, der Rapper, kennst du den noch? Der hat sich selber in den Arm geschossen, hier in Neukölln. Und hat damit getan, ja, das ist vom 3-4 Jahren gewesen. Und dann hat er sich in den Arm geschossen, hat die Polizei gerufen, ist die Polizei gekommen und er meinte, ja, das waren so andere Gangster-Rapper, die haben mir in den Arm geschossen. Und dann hat er irgendwie, wie heißt der Forensiker oder wie das heißt, hat dann gesehen, dass der Schuss so abgefeuert war, dass man das mit dem eigenen Arm gemacht hat, weil der Einschusswinkel genauso war und er noch selber ein bisschen daneben geschossen, hat sich selber einen Streifschuss verpasst und hat dann überall erzählt, dass ihn Gangster-Rapper in Neukölln angeschossen haben. Und genauso mache ich das auch, allerdings mit dem Schufa-Eintrag, weil ich zu feige bin, mir selber in den Arm zu schießen.
Und weil du nicht weißt, wie du an eine Waffe rankommst.
Absolut.
Ja. Warum kommen Leute wie wir eigentlich nicht an Waffen ran? Also wir könnten bestimmt, ich glaube in Berlin hat man relativ schnell eine Chance, eine Waffe.
Ich glaube, es gab eine Zeit in Deutschland, da ist es sehr einfach gewesen, an Waffen ranzukommen. Da musste man nur
der Bassismus herrschte, der Bassismus und der Gitarrismus.
Ja, von Willy Brandt und Helmut Kohl ins Leben gerufen.
Meinst du, ob die Luca das jetzt glaubt eigentlich?
Ich glaube ja, die hat das gleich in Facebook weiter an ihre Freunde verteilt. Und so werden wir auch Opinion-Leader einer Jugendgesellschaft bzw. einer Jugendgruppierung.
Da ist jetzt ein Meme draus geworden. Ist aus unserer kleinen, wenn sie übrigens geglaubt haben, dass es Bassismus und Gitarrismus gab, das ist natürlich ein Scherz gewesen.
Wir wollten die Luca ein bisschen verarschen, ne?
Wir wollten die ein bisschen hops nehmen.
Auf eine freundliche Art und Weise.
Auf eine liebevolle Art. So, wir machen noch einmal kurz Musik und dann machen wir schon Winke-Winke wieder für heute. Ich bin heute Abend in Rostock.
Ach, du hast heute Abend, du bist ja auf Tour gerade.
Ja, ich bin auf Tour gerade, deswegen ist die Sendung so top aktuell. Ich bin heute Abend
in Rostock. Wo bist du in Rostock? Im Mau-Club?
In Rostock bin ich im Moja.
Im Moja. Ich erzähle gleich mal was zum Mau-Club. Sei froh, dass du da nicht spielst. Bis gleich.
So, ich muss mich jetzt gleich fertig machen. Es geht nach Rostock.
Ich habe mal in Rostock auch im Mau-Club gespielt. Mhm. Und dann sind wir angekommen und es war niemand da. Wir durften aber den Laden, der Backstage-Raum, da war nichts gemacht. Stand kein Kaffee, kein Brötchen, kein gar nichts. Und dann haben die uns auch nichts hingebracht. Und ich bin wirklich auch ein bisschen, wenn man so auf Tour ist, dann ist man auch ein bisschen abhängig davon, dass die örtlichen Veranstalter einem das ein bisschen gemütlich machen. Weil man sonst einfach da ankommt, sich unwohl, ungeliebt fühlt und nicht willkommen fühlt. Und ein guter Veranstalter sorgt einfach dafür, dass jemand, der im Auto gesessen hat und ein paar hundert Kilometer gefahren ist, wenigstens irgendwie einen warmen Kaffee und irgendwie eine Bulette oder so dahingestellt bekommt, damit er erstmal da ankommt, was zu essen hat und weiß, aha, wir haben mit euch gerechnet. Im Mau-Club war aber nichts und dann gab es irgendwann Abendessen, da bin ich zum Veranstalter und meinte, ja, kommt gleich einer. Und dann kam einer vorbei und hat uns 3 Aluminiumschälchen hingestellt mit Lasagne. Was er nicht gemacht hat, er hat die Lasagne nicht warm gemacht, die war tiefgefroren. Die war komplett so ein Eisblock und dann sind wir da hingegangen und dann meinte, ach so, ja, warte mal, muss ich noch warm machen. Und das war so lustlos, dass ich mir dann selber auch so von meinem eigenen Geld für die gesamte Band Pizza bestellt habe.
Eigenen Geld, das gibt's ja wohl nicht.
Von meinem eigenen Geld und ich habe damals nicht viel gehabt.
Ich finde, auf Tour ist es am wichtigsten, das klingt jetzt so abgehoben, aber wenn man ein vernünftiges Hotel hat, es gibt nichts Schlimmeres, als in so einer Veranstalterwohnung zu wohnen, wenn der Veranstalter sagt, ja wieso, wir haben über dem Club, haben wir noch so eine kleine Wohnung und ein Schlafsofa, wo du dich dann drauf hinlegen kannst nach der Show. Ich will einfach meine Ruhe haben und will vor allem nach so einem Auftritt was essen und das ist halt leider nicht möglich jetzt, keine Ahnung, in so einem 2-Sterne-Ibis oder sowas, da muss man schon in einem Hotel wohnen, wo man auch nach 23 Uhr noch was zu essen bekommt. Und das ist das Einzige, was einen so ein bisschen diesen Touralltag
versüßt.
Jammern auf hohem Niveau, ne?
Ja,
aber heute in Rostock ist, es läuft schlecht. Also ich glaube, es sind mittlerweile 60% aus. Also
wie viel Kapazität ist denn da vorhanden im Laden?
Ich glaube, es sind 600 oder sowas.
Und, also aber 300 Leute in Rostock, die dich sehen wollen?
Ja, ist auch relativ viel schon, ne?
Das ist doch schon richtig viel, Jan. Ich meine, ja. Stell mal vor, als du in der Schule gegangen bist, da wollten dich nicht mal 3 Leute sehen,
oder?
Ja,
und ich verprügel keinen Ausländer auf der Bühne, muss man auch mal sagen. Also das wäre ja sonst in Rostock eine Nummer, wo dann der Laden sofort gerammelt voll wäre, was
ist
man so hört.
Ist so? Ja?
Ja, glaube ich schon. Gestern in Kiel war super, war aber auch zu 50% mit entfernter Verwandtschaft gefüllt. Also ich hatte, glaube ich, eine Gästeliste, die 60 Personen umfasste gestern.
Hast du so viele
Deswegen
Verwandte
war die Stimmung
in Kiel?
Schlecht. Ja, nicht Verwandte, sondern Facebook-Freunde.
Ziemlich depressive Stadt Kiel, finde ich.
Kiel, ganz komisch. Eigentlich, weil Kiel hat Potenzial, eine schöne Stadt zu sein.
Denkt man ja, Hafenstadt, aber irgendwie sind die Leute, entweder sind die, also es ist immer sehr, also Kiel finde ich auch fragwürdig.
Irgendwie uncool, ne?
Ja, irgendwie uncool. Ich spiele auf der Kieler Woche manchmal, das ist schlimmer als auf dem Oktoberfest. Da habe ich auch schon mal Massenschlägerei gesehen, es ging um Dönerspieß oder so, keine Ahnung. Also da ist sehr seltsam, ist so eine derbe Stadt. Da fahre ich lieber nach Flensburg, obwohl ich Kiel, jetzt kriege ich wieder Ärger von den Kielern, wenn man das so erzählt. Ach, muss man auch aufpassen, Jan, ne? Wir reden uns hier um Kopf und Kragen, ne? Das kann hier alles einer gegen uns verwenden. Zum Glück hört die Sendung kaum einer.
Zum Glück. Und wenn dann nur als Podcast, lieber Radio 1 Hörer, wenn Sie das jetzt als Podcast hören oder auch wenn Sie das jetzt hören im Radio bei Radio 1, schauen Sie doch mal auf der Radio 1 Facebook-Seite vorbei. Wir wissen, Sie sind technikkritisch, wir auch, aber die Menschen in der Radio 1 Internetredaktion, das sind 4 50-Jährige, die sich jetzt mit Mühe und Not, mit zahlreichen Seminaren fit gemacht haben fürs neue Zeitalter und die sich jetzt in Windows 3.11 reingefuchst haben, die würden sich sehr, sehr freuen, wenn sie einfach mal ein bisschen feedbacken und einfach mal ein kleines bisschen so tun, als wären sie eine Community. Gucken Sie mal bei Facebook rein, wir sind bei Twitter, ne? Ich bin bei Twitter, du bist bei Facebook.
Ich bin nichts mehr, ich bin gar nichts mehr.
Du bist noch da, du antwortest aber nicht mehr.
Na, ich hab ehrlich gesagt, ich habe den Zugang meinem Management gegeben. Ja, tatsächlich. Ich habe ja ein Management jetzt. Ich bin ein Management.
Ach, guck mal, der feine Herr. Wie viel Prozent kriegen die von dir?
Die kriegen alles, was, also wenn die meinen Schufa-Auftrag gelöst haben, kriegen sie 50-50. Also wenn sie das
50-50, das ist ein guter Deal.
Ja, aber erstmal müssen sie den Schufa-Auftrag also rausholen, habe ich gesagt. Und den kriegen sie nie raus. Wenn sie das schaffen, den Schufa-Eintrag wegzubringen, also da rauszubringen aus dem Schufa-Register, dann kriegen sie 50-50. Bis dann kriegen sie gar nichts. Und das ist ein Kampf gegen die Windmühlen. Ne? Weil ich bin mit der einen von der Schufa zusammen. Das ist meine neue Freundin. Und ich habe mich nämlich, also dauernd, als ich da bei der Schufa war, habe ich mich verliebt in die Sachbearbeiterin von der Schufa.
Und übers Telefon. Wir haben uns noch nie gesehen.
Und wir haben uns noch nie gesehen, genau. Aber ich weiß jetzt, welche anderen großen Prominenten einen Schufa-Eintrag haben zum Beispiel.
Wer denn noch?
Wusstest du, dass Volker Wiebrecht einen Schufa-Eintrag hat?
Volker Wiebrecht hat einen Schufa-Eintrag?
Ja.
Was steht denn da drin?
Anja Kaspari, Schufa-Eintrag.
Anja Kaspari, das glaube ich nicht. Aber nicht Bettina Rust.
Bettina Rust auch Schufa-Eintrag?
Oh Gott.
Fast alle hier.
Thomas Wosch. Bettina Rust ist emotionale
Knie tief
Minus.
Im Schufa-Eintrag, also Register, wirklich.
Alle Minus. Ich schreibe mir ganz kurz mal eben auf, für heute Abend für Rostock. Hallo Rostock, ihr seid wohl auch emotionale Minus seit einigen
Jahren. Dispo, emotionales Dispo aufgebaut.
Im Emo-Dispo. Ja, liebe Radio 1-Hörer, Sie merken, wir trödeln so langsam gegen Ende der Sendung. Ich muss mich jetzt auch beeilen, muss mir noch meine Kampfmontur anziehen und noch ein bisschen Jiu-Jitsu zu üben, weil es kann heute Abend haarig werden in Rostock. Hören wir uns nächste Woche wieder. Da bin ich in Osnabrück.
Wie machen wir denn das hier? Das ist ja Wahnsinn. Wie machen wir denn das jetzt?
Oh, ich weiß es auch nicht.
Wie machen wir denn das, ne?
Ich kann nicht mehr.
Wir bereiten, wir können, du bist unterwegs, dann können wir uns gar nicht wie sonst auf die Sendung vorbereiten.
Ich hab dich ganz doll lieb, Olli.
Ich hab dich auch doll lieb, Jan. Auch wenn es mir mal hoch heiß geht.
Ach, was?
Ich kann schon nach 2 Stunden auch nicht mehr sprechen. Auch Alterszerfall, ne? Ich weiß nur, wir müssen eingetauscht werden gegen 2 20-Jährige. Weißt du, die hier nochmal 3 Stunden weiterpreschen können. Ich bin nach 2 Stunden mit dir, ist so, als wenn man mir irgendwie ein Stück meiner Seele genommen hat.
Das ist da draußen jeden Sonntag so, dass viele 20-Jährige sich unsere Sendung anhören und sagen, hey Justin, hey Kevin, was die machen, das können wir auch. Ich glaube, die Konkurrenz schläft nicht. Sie ist kurz davor, uns zu übernehmen.
Genau.
Und wenn ihr dann erstmal hier sitzt, liebe 20-Jährige, und auch den gleichen Scheiß macht wie ihr, dann werdet ihr sehen, das ist wirklich nichts Erstrebenswertes. Und es ist vor allen Dingen
mittelmäßig. So, das
war's. Bis nächste Woche. Ciao.
Fühlen Sie sich in eine alte Radioantenne eingewickelt. Bis dann.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.